Herzlich willkommen beim Podcast zum Bibelprojekt Berlin 2025. Heute zum Thema Geistesgaben und bei mir ist Tobi Schöll. Du bist Leiter vom Christustreff Berlin, du bist auch in der Jugendarbeit sehr aktiv und vor allen Dingen machst du auch Schulungen zum Thema Heiliger Geist und Geistesgaben. Und deshalb meine erste Frage, Geistesgaben heute noch relevant?
Ja, ich freue mich total, erstmal da sein zu dürfen, aus dem Thema zu sprechen. Sind Geistesgaben noch relevant? Vor vielen Jahren hätte ich eine andere Antwort gegeben. Ich komme so aus dem landeskirchlichen Kontext, wo das Thema überhaupt gar nicht bespielt wurde. Und inzwischen würde ich sagen, ich persönlich will gar nicht mehr ohne leben. Mhm. Und ich glaube, es gibt eine große Sehnsucht danach, auch diese Dimension Gottes noch mehr zu entdecken und es selber in der Praxis reinzufinden. Und ich würde sagen, auch für die Menschen, die es noch nicht kennen, es ist total relevant, Geistesgaben als Dienerinnen, Diener zu erleben. Von daher glaube ich, mega relevant.
Aber es gibt ja durchaus die Haltung, dass Leute sagen, naja, nee, das ist halt aus der Zeit der Apostel und die Zeit ist vorbei. Wir leben jetzt organisierte Kirche, wir brauchen das nicht mehr oder es gibt es nicht mehr, keine Ahnung. Ehrlich gesagt.
Ja, ich erlebe das tatsächlich noch, dass es diese Haltung gibt. Wenn man mal auf YouTube schaut, findet man da auch genug Videos dazu. Und es ist auch eine spannende Frage, wenn man das selber auch noch nie erlebt hat, kann man sich ja fragen, gibt es das dann vielleicht gar nicht mehr? Ja. Oder du hast vielleicht auch schon mal darum gebetet und scheinbar nichts bekommen oder nichts passiert. Dann denkt man sich, okay, vielleicht gibt es das gar nicht mehr. Und dann guckt man, geht das irgendwie, dass man das theologisch herleitet? Und das Spannende ist, das ist richtig schwierig, das theologisch zu begründen, biblisch zu begründen, warum es das nicht mehr gibt. Aber ich habe ganz oft auch selber so die Antwort mal so früher gehabt, hast du in Missionszeitschriften gelesen, in einem afrikanischen Land, da wurde das geheilt und hier und da und so oder in asiatischen Ländern. Aber wir hier haben ja eine gute medizinische Versorgung, deshalb brauchen wir auch die Gabe der Heilung nicht mehr. Weiß nicht, ob das auch
kennst. Ja, doch, das kenne ich auch, ja.
Genau, und ehrlich gesagt, ich hatte als Jugendlicher schon auch Sehnsucht zu sagen, Moment mal, Medizin hin oder her, aber ist Jesus nicht der Gleiche, so, ne, damals und heute. Und damals dachte ich so, wenn er nicht der gleiche ist, dann können wir es auch lassen irgendwie. Da habe ich ja gar keine Ahnung, wer er jetzt ist. Ja. Und habe mich damals auch echt auf die Suche gemacht nach Wunderwirken Gottes und habe es auch erstmal nicht erlebt. Das war ziemlich enttäuschend, so als 17-Jähriger. Aber ich würde sagen, theologisch ziemlich klar, irgendwie Jesus, Johannes 20, 21, sagt seinen Jüngern, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Ja.
Also selbe Berufung, das Gleiche zu tun. Und wenn wir gucken, wozu Jesus berufen war, da kannst du Lukas 4 reinschauen, seine erste Predigt quasi in der Synagoge, in seinem Heimatort in Nazareth. Und da zitiert er Jesaja, dass der Heilige Geist auf ihm liegt und er gesandt ist. Und dann Blinde sollen sehen, Sünden vergeben werden und so Schuld erlassen werden und so weiter. Und denken, okay, das ist eine Berufung. Er hat sie nie zurückgeholt. Ja. Wir sehen es dann bei den Aposteln, die machen das. Und dann finde ich total spannend, das habe ich mal manche von denen, die auch zuhören, weiß ich, du vielleicht auch, Steffi und Guido Baltes, weiß ich, ob dir das was sagt.
Nee, jetzt gerade nicht.
Die Steffi Baltes aus Marburg, die hat da auch mal so ein bisschen in der Kirchengeschichte rumgeforscht. Und es ist total cool zu sehen. Ich habe mir da mal so ein paar Paper von ihr geholt. Egal in welches Jahrhundert du schaust. Und es gibt eben zu jedem Jahrhundert Berichte aus dem Leib Christi dieser Welt. Immer und überall waren sie präsent und wurden eingesetzt, so um den Menschen zu dienen. Und ich fand es mal super witzig, ein Ereignis wird von Franziskus erzählt. Der wollte die Messe einsetzen, also Abendmahl einsetzen. Und dann hat der Heilige Geist ihn irgendwie so körperlich berührt, dass er umgefallen ist, was ich, können wir ja nachher nochmal drüber reden, weil ich früher auch ultra schräg fand. Und dann haben seine Brüder, Mönchsbrüder, total entspannt reagiert, haben ihn einfach in die Sakristei getragen, Tür zugemacht und den Gottesdienst weitergefeiert. Also solche Berichte gibt es auch in der Kirchengeschichte und es hat nie aufgehört.
Krass, ich überlege gerade, da muss man sich aber schon sehr sicher sein, dass es der Heilige Geist war, also und der nicht aus irgendeinem anderen Grund da zusammengeklappt ist.
Total, aber ich meine, genau, das zeigt ja, in welchem entspannten Verhältnis die dazu standen und wie er vielleicht heute zum Teil nicht mehr so. Ne?
Ja.
Genau, aber nur der Punkt, es hat nie aufgehört so. Ne?
Ja.
Und deshalb glaube ich, ist total cool, wenn wir uns auch heute damit auseinandersetzen. Und ich erlebe auch eine große Sehnsucht, so Land auf, Land ab, egal in welchem Generation, in welchem Alter, eigentlich das wieder neu zu entdecken, mehr darüber zu hören, zu lernen und selber eine eigene Praxis zu finden, so, ne, die für einen selber stimmig ist.
Ja, ich finde es sowieso spannend. Wir haben den, ich bin jetzt gerade neulich im Gedanken mal das Glaubensbekenntnis durchgegangen.
Okay. Ich
hatte mich damit beschäftigt und da kommt ja diese, und ich glaube an den Heiligen Geist.
Ja.
Das ist es. Und dann geht's weiter. Und dann ist es die heilige christliche Kirche oder die heile, wie auch immer, welche Kirche, ne? Katholische Kirche. Aber es geht ja dann sofort weiter. Und ich habe immer das Gefühl, sozusagen, der Heilige Geist ist so ein bisschen so ein merkwürdiger Teil der Trinität. Irgendwie, wir haben den, der ist da mit dabei irgendwie. Jesus schickt uns den, wir haben Pfingsten, aber ja. Immer so ein bisschen so ein Fragezeichen damit, glaube ich.
Und hat natürlich damit zu tun, wo du auch groß geworden bist. Ja, ne? In welcher christlichen Szene oder Bubble oder Denomination, wenn du in der Pfingstgemeinde aufwächst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das ein starkes Thema war. Ne?
Ja.
Wenn du, wie ich, in der Landeskirche groß geworden bist, da gibt es natürlich auch die geistliche Gemeindeerneuerung, aber das war bei mir nicht der Fall. Da war das nie Thema. So.
Ja.
Ne? Und dann CVJM bin ich stark geprägt worden. Da gab es dann so manchmal Leute, die das mehr reingebracht haben, das war nicht auf eine gute Art und Weise, aber das war eher so ein, ja, so einzelne Phänomene, diese Person, ne? Die hatten mal Kontaktflächen mit irgendwelchen Bewegungen, wo das Thema war. Und du bist Methodist, ne?
Ja.
Du hast mir vorhin erzählt, ihr würdet euch so einordnen, wahrscheinlich im methodistischen Bereich eher so im charismatischen.
Ja, genau, also wir als Gemeinde sind am charismatischen Extrem der Methodisten, ja,
ja.
Ist schon.
Genau, also je nachdem, ne, wer jetzt auch alles zuhört, ganz
fällt mir gerade ein, ich bin CVJM-Kind, also meine Eltern waren im CVJM, aber West-Berlin, so, und ich weiß, dass als die Mauer fiel und dann klar wurde, okay, man muss sich jetzt mit dem Ostwerk zusammentun und wir hören auf, sozusagen zwei Sachen zu sagen. Ich weiß, dass eins der herausragenden Dinge, die da immer wieder aufpoppte, war, dass die charismatischer waren als der
CVJM Ost-Berlin war charismatischer.
Ja, genau. Das Ostwerk war charismatischer als der CV in einem Straße, damals noch einem Straße am Neulendorfplatz.
Und das war eine Herausforderung, in dem Bereich auch zusammenzufinden.
Ich war elf, als die Mauer gefallen ist, ne? Also so, aber ich weiß, dass das thematisch aufkam in den Diskussionen da drum.
Ja.
Und das, also ich kriegte das mit in den Gesprächen der Eltern.
Und ich krieg auch mit, dass das eben dann auch oft zum Streitpunkt werden kann, bis hin zu Trennungen. Ich meine, deshalb haben wir unter anderem auch viele Konfessionen und so.
Ja.
Und deshalb, glaube ich, ist es super wichtig, dass wir uns eigentlich damit auseinandersetzen. Und gerade beim Bibelprojekt finde ich super, wo eben so viele unterschiedliche Gemeinden zusammenarbeiten und auch mit Gemeinsam für Berlin, in Berlin ein tolles Netzwerk besteht, wo wir einander treffen und eben auf vertrauensvoller Basis irgendwie auch Themen bearbeiten können, um da miteinander was rauszufinden, so, ne? Ohne dass es irgendwie spaltet. Und deshalb finde ich es cool, dass wir da einsteigen.
Ja, ich bin jetzt auch gerade, muss jetzt gerade dran denken, wir haben ja Lukasgemeinde Mülheimer Verband und deren Gemeindegründungs- oder der Verbandsgründungsgeschichte ist ja, im Grunde genommen war ja ein Streit auch um die Wirkung des Heiligen Geistes. Da gab es eine Erweckungsbewegung in Mülheim unter Johannes Paul und so weiter. Und bis hin dazu, dass es dann eine Berliner Erklärung gab, wo die evangelische Kirche gesagt hat, nein, das ist nicht der Heilige Geist, das ist der Geist von unten. Also sozusagen.
Ja. Wobei das waren 60, soweit ich weiß, 60 geistliche Leiter aus dem ganzen Land, nicht nur Landeskirche, die dann unterschrieben haben. Im Hotel, in dem jetzt ja irgendeine Mission seine Base hat, dort wurde die Unterschrift geleistet. Finde ich auch ein bisschen witzig.
So ist es witzig, ja.
Ja. Ja, und ich meine, das heißt auch, und das ist vielleicht auch gut für uns zu wissen, dass wir eben wirklich den Zugang zum Heiligen Geist super stark biografisch geprägt haben. Ich meine, Theologie ist ganz viel Biografie. Und je nachdem, wo wir herkommen, und wir haben eigentlich kaum Länder, in denen diese Trennung zwischen charismatischer Bewegung und, ich sag mal, evangelikal-pietistischer Bewegung, wenn wir so Schubladen aufmachen wollen, existiert wie in Deutschland, eben unter anderem durch die Berliner Erklärung.
Ja.
Und deshalb ist für uns manchmal ein bisschen eine Herausforderung, da zueinander zu finden. Und ich glaube, jetzt sind wir gerade in einer guten Zeit, dass es mehr und mehr passiert.
Ja, also aber ich denke, wenn ich darüber nachdenke, warum so eine Trennung passiert, ne, das eine ist ganz massiv Unwissenheit. Ne? Was passiert da eigentlich? Und ich selber viel charismatische Sachen auch erlebt und das ist merkwürdig. Da passieren viele Sachen, wo du denkst, echt, ja, was ist denn da jetzt gerade los? Ne? Und da kann es halt dazu kommen, zu einer Überheblichkeit auf der einen Seite zu sagen, wir haben den Geist und ihr habt den nicht, und deswegen sind wir die besseren Christen aus irgendeinem Grund, beziehungsweise auch von der anderen Seite zu sagen, ja, aber ihr seid, also
ist Schwärmer, ihr seid nicht mehr im Wort Gottes.
Genau, und bis hin, also emotionsgetrieben, bis hin zu dem im Grunde genommen Punkt, den ja bei Pfingsten schon Petrus aufbringen muss, nee, die sind nicht besoffen.
Total. Und ich meine, ich war eben als Jugendlicher auch echt auf der Suche, weil ich dachte, komm, so nett sein, dazu musst du nicht Christ sein. Ja, und ich hatte immer das Gefühl, darum geht so alles irgendwie nett zueinander. Und ich dachte, hey, komm, ich will auch erleben, dass Gott der gleiche ist, auch machtvoll, kraftvoll, der gleiche ist, wie ich es in der Bibel lese. Mhm. Ne? War auf der Suche und habe mich dann quasi auch in so charismatische Events reingetraut und dann eben nur mit meiner Deutungsmöglichkeit das gedeutet, was ich da erlebt habe, weil wenig erklärt wurde. Ne? Dann sind da auf dem, ich sag mal, auf einem Steinboden, ne, so Zeltstadt in Württemberg, im Lobpreis sind Leute umgefallen, ne? Und ich habe dann einen aufgefangen und dachte, oh Mann, hätte ich den nicht aufgefangen, der wäre mit dem Kopf auf diese Steine geknallt, der wäre vielleicht blutig sich geschlagen, ne? Und ich hatte keine Möglichkeit, das irgendwie anders zu interpretieren. Und musste das irgendwie mit meinem wenigen Kenntnisstand dann tun, so, ne? Und war eben auf der Suche und habe zum Glück dann aber, ich sag mal, geistliche Hebammen gehabt, die mir geholfen haben, da reinzufinden. Und da bin ich total dankbar. Aber es war für mich ein langer Prozess, bis ich da richtig jetzt auch so zu Hause bin in den Themen.
Ja.
Weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, naja, ich war jünger. Das, ich glaube, das hilft. Also ich bin so die ersten charismatischen Erfahrungen, die ich gemacht habe, war ich so 9. Oder so. Mhm. Und habe dann diese ganze Geschichte, Toronto-Segen für die Leute, denen das was sagt, mitgemacht, durchgemacht und viel da erlebt. Wobei ich jetzt gerade bei dem blutigen Kopf, das habe ich tatsächlich erlebt, dass jemand umgefallen ist und sich eine Platzwunde geholt hat.
Tatsächlich?
Ja. Und das ist das Ganze. Und ich muss ja, also ich bin auch dankbar, dass ich Leute hatte, die mich zur Seite genommen haben und versucht haben zu erklären, was da passiert. Mhm. Ne, und dass auch damals unser damaliger Pastor sehr viel Wert darauf gelegt hat, zu erklären, und zwar biblisch zu erklären, was da passiert.
Ja.
Und auch diesen Versuch zu differenzieren zwischen emotionalem und Wirken Gottes.
Bei mir war das witzigerweise die erste Person meine Mama. Grüße an meine Mama an dieser Stelle. und zwar hatte ich in einem, also ne, ich war im CVM und dann bin ich mal mit Freunden zur Volksmission, weil die dort waren, in der Gemeinde. Und da gab es dann jemanden in der Gebetszeit, offene Gebetszeit, hat dann jemand gebetet. Ich habe kein Wort verstanden. Und ich dachte, wir haben vielleicht einen Gast aus dem afrikanischen Land.
Ja.
Dreh mich um und sehe aber einen Deutschen um die 80. Und der brabbelt irgendwas und ich verstehe nichts.
Ja.
Und ich gehe nach Hause und erzähle es meiner Mama. Und dann sage ich, Tobi, was du erlebt hast, war höchstwahrscheinlich Sprachengebet. Komm, lass uns mal in die Bibel schauen. Und für mich war es so, wow, ich habe gerade was erlebt, was so eins zu eins in der Bibel steht. Für mich war das ultra cool. Aber grundsätzlich blieb ich lange Zeit ein sehr kritischer Geist. Also nur ein Beispiel, in der theologischen Ausbildung hatten wir dann mal einen Gastprediger, der war irgendwo Missionar irgendwo und er erzählte dann so, und da haben sich so und so viele Leute bekehrt und die wurden geheilt und so. Und dann bin ich aufgestanden, also vor 100 Leuten bin ich aufgestanden, Dozenten und Mitstudenten, und habe gesagt, im Gottesdienst glaube ich nicht.
Sehr
so,
schön.
Ja. Ja. So, das war so meine innere Haltung. Und dann gab es einmal ein Seminar in meiner Ausbildungsstätte, die historisch kritisch war, also nicht charismatisch, wobei auch Charismatik historisch kritisch geschult sind, keine Sorge, oder sein können. Da gab es dann mein Seminar zum Thema Gebet um Heilung. Und ich dachte, boah, ich ziehe mir das jetzt mal rein, ich will das schon wissen. Und dann habe ich dem Typ nur geglaubt, weil er promovierter Physiker war. Wie du ja auch.
Ja,
und wäre er ein Theologe gewesen, ich glaube, ich hätte ihm nicht geglaubt. Dachte, wenn der Typ dieses Zeug ernst nimmt.
Mhm.
Und das ist ein rational denkender Mensch und wissenschaftlich wirklich durch und durch irgendwie geprüft. Dann mache ich mich da mal weiter auf die Spur. Und dann habe ich aber auch tolle Theologen kennengelernt, wie Roland Werner, mein Mentor in Marburg, wo ich dann erst dachte, die machen diese Geistesgabengeschichten, obwohl sie gute Theologen sind. Und immer habe ich gecheckt, nee, die machen das, weil sie gute Theologen sind. Und das hat mir sehr geholfen.
Aber ich finde auch grundsätzlich, also das ist so ein bisschen, wir bewegen uns hier jetzt mit dem Thema an dieser Grenze zwischen emotionalem und Wirken Gottes.
Ja.
Und da schreit der Naturwissenschaftler in mir auch und sagt, ich möchte prüfbares Wirken Gottes, ich möchte keine Emotionen. Ne? Ja. Deswegen bin ich auch immer, also ich bin großer Fan davon, dass wenn Gott was tut, dass er Sachen macht, die nicht anders zu erklären sind als durch das Wirken Gottes. Ja? Ich bin dankbar für jedes Gebet für Kopfschmerzen, wo die Kopfschmerzen danach weg sind.
Aber du weißt halt nicht, wären sie nicht auch so weggegangen.
Ja, genau. Das ist dieses, aber die Person hat auch Kaffee getrunken und eine Tablette genommen. Also, ich weiß es nicht. Ja, ne?
Meine Mama ist Ärztin, es gab immer eine Aspirin und ein Gebet. Da wusstest du nie so genau, oder?
Ja, genau. Und da bin ich auch, also, ja.
Aber da muss ich mal einhaken, da sind wir natürlich auch in dem Bereich nochmal kritischer als woanders, weil andere Sachen glauben wir einfach. Also ich sag mal, jetzt kommt jemand zu dir und beichtet vielleicht.
Ja.
Und dann gehen wir zusammen vor Jesus und dann darf ich der Person im Namen von Jesus zusprechen, dass seine Sünde vergeben ist, wenn die Person darum gebeten hat.
Ja.
Nichts davon ist messbar. sondern wir glauben es einfach, wir vertrauen einfach drauf, weil uns die Bibel uns das zusagt, ne? Und da sind wir natürlich auch durch 500 Jahre Luther geprägt, ja, dass die Gnade das ist, was Gott uns zuspricht, so, ne? Wären wir 500 Jahre in der Tradition groß geworden, wo klar ist, Jesus hat auch unsere Krankheit getragen, ich glaube, das würde uns anders auf das Thema schauen lassen. Und ich erlebe das in anderen kulturellen Kontexten, in anderen Ländern, die stärker davon geprägt sind und dann weniger Probleme damit haben. Aber mir ging es genauso wie mit dir, mit Kopfweh, Bauchweh und so, ne?
Wobei ich meine, grundsätzlich, das ist so mein Wunsch grundsätzlich an den Leib Christi, dass wir da ein bisschen überprüfbarer werden. Ja. Also, denn das gibt ganz viele ganz großartige Geschichten und dieses afrikanische Bekehrung, da habe ich auch immer mein Fragezeichen dazu. Also nicht zu der Tatsache, dass sich da Leute bekehrt haben, ist nicht der Punkt, aber zu der Zahl. Ja. Würde ich immer vorsichtig sagen, weiß ich nicht.
Und ich muss sagen, also ich lerne da auch total gerne von Geschwistern aus dem afrikanischen Kontext, die da oft mit einer großen Selbstverständlichkeit daherkommen. Mhm. Ne? Und das finde ich schon auch richtig cool. Das fordert mich heraus und ich bin super dankbar, dass wir da in Berlin auch viele internationale Gemeinden haben,
das stimmt,
die da wirklich die Vielfalt reinbringen und uns helfen, manche Themen nochmal anders auf den Schirm zu kriegen. Ja. Und ich bin total dankbar für eine Erfahrung, nämlich nach diesem Seminar mit diesem Physiker zum Thema Heilung, habe ich dann mal mit Freunden motiviert aus dem Seminar heraus, haben gesagt, komm, wir treffen uns nochmal zum Üben. Und dann hatten wir eine Mitstudentin, die Mandy, und die hatte Skoliose, also eine verkrümmte Wirbelsäule, mit der Diagnose, dass er mit 50 im Rollstuhl sitzt. Und die war Bultmann-Fan, also für alle Nicht-Theologen, oder die den Namen noch nicht gelesen haben, das war ein Theologe in Marburg, der hat alle Wunder aus der Bibel raus erklärt. Er hat gesagt, das ist Mythologie, wenn Jesus übers Wasser geht, das wird er erzählt, dann will das nur symbolisch eine geistliche Wahrheit erzählen. Das ist nicht historisch ein Wunder. Ja? Und da war sie Anhängerin. Und die wurde aber neugierig durch das Seminar, weil da eine Beinverlängerung passiert ist. Und dann hat sie auch gesagt, komm, jetzt will ich das auch nochmal testen. Ja. So. Und dann durfte ich für sie beten, hatte meine Hand auf ihren Rücken gelegt und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, Wirbelsäule, werd gerade im Namen von Jesus. Und ich kam mir so bescheuert. Yeah. Ne? Ich rede zu einer Wirbelsäule. Yeah. Ich habe das einfach nur gemacht, weil der Physiker damals gesagt hat, lass uns doch einfach machen, wie Jesus und die Jünger das gemacht haben. Yeah. Und die haben halt befohlen. So, ja, okay, ich mach's einfach aus Gehorsam. Yeah. So, ne? Meine innere aufgeklärte Denke sagte nur so, du bist doof. Ja. Yeah.
Oh, wie peinlich.
Und dann
schön.
Bete ich da. Ich wusste auch nicht, wie lange betet man da so, ne? Sagt man da immer das Gleiche? Befiehlt man 10 Minuten immer Wirbelsäule weg gerade? Ich habe das grammatikalisch manchmal ein bisschen umgestellt so. Aber merkte dann, wie was passiert. So an ihrem Rücken und in meiner Hand irgendwie wie so Strom spürbar war. Ja. Da dachte ich auch, komm, meine Hand schläft ein. Habe dann die Hand mal gewechselt und so. Ne? Und dann, man konnte die Skoliose auf dem T-Shirt nachfahren. Du konntest so, und dann die Mädels sind dann auch in ein Zimmer gegangen danach, weil ich wusste nicht, wann macht man denn so Stopp, habe irgendwann Abend gesagt und dann haben die geguckt und ich habe auch nochmal einen Daumen nachgefahren und es war nichts mehr zu spüren. So, jetzt waren wir aber gut kritisch, haben uns erstmal nicht gefreut, haben gesagt,
nein,
du gehst zum Arzt.
Ja, sehr
das
schön.
Ist das Checken. So,
sehr
ne? schön. Da, deshalb komme ich drauf. Und dann kam sie am nächsten Tag zurück und sagte also, der Arzt war verwundert, dass ich meine Wirbelsäule checken lasse, weil die ist für euch in Ordnung. Es war nur verwunderlich, dass die Bandscheiben auf der einen Seite abgenutzter sind als auf der anderen, als ob da mal eine Fehlstellung gewesen wäre, was er sich nicht erklären könnte. Und wir, anstatt da jetzt in Halleluja-Jubel auszubrechen und Jesus die Ehre zu geben, sagten dann, ja und wieso heilt jetzt Jesus nicht alles?
So. Sehr schön, genau.
Da ärgere ich mich bis heute
aber
noch drüber.
Das ist ja genau mein Gedanke, dass ich dachte, wieso hat er denn die Bandscheiben weggelassen? Genau. Aber ich finde, auf der anderen Seite, wie hätte der Arzt reagiert? Also offensichtlich ist sie ja nicht zu einem Arzt gegangen, der ihre Geschichte kennt. Ja. Sonst so. Ja. Yeah. Und insofern ist natürlich eigentlich das, was der Arzt sagt, noch viel geiler, als zu sagen so, ist halt normal.
Aber, und ich finde aber, das ist auch ein bisschen jetzt typisch für unser Thema, ich empfinde, je mehr man sich damit auseinandersetzt und vor allem auch eine Praxis findet, desto mehr Fragen tauchen am Ende auf, als ich vorher habe, weil die Praxis Dinge aufdeckt, die mich oft in der Spannung belassen, wie zum Beispiel, warum jetzt nicht alles geheilt? Ja? Oder natürlich kommt dann die Frage, warum heilt er hier und da nicht?
Ja.
Oder warum habe ich scheinbar noch nie ein prophetisches Wort empfangen?
Ja.
Oder du empfängst Sprachengebet und ich bitte da, ich persönlich habe 6 Jahre lang immer wieder darum gebeten und hatte dann schon keinen Bock mehr, bis ich mal in einer Veranstaltung war, wo dann vorne die Leitung sagte, hier, wer noch Sprachengebet empfangen möchte, kann mal nach vorne kommen, für sich beten lassen. Ich so innerlich, naja, da, kein Bock mehr. Ja, ich war echt abgegessen so. Und dann sagt er, er hat das Empfinden, heute sind auch Leute da, oder vielleicht hat er gesagt, eine Person da, ich weiß nicht mehr genau, die so keinen Bock mehr drauf hat.
Ja,
ich dachte, sehr schön. Okay, ich lasse für mich beten. Und dann passierte das so. Ne?
Ja.
Seitdem bin ich total dankbar für diese Gabe. Aber es entstehen mehr Fragen. Es wird nicht entspannter, sondern es wird eher komplizierter.
Aber es ist ja auch Teil dieser Gaben des Geistes, ist, dass wir Kontrolle an den Geist Gottes abgeben.
Ja.
So, und der Geist Gottes, und ich finde dieses Bild so schön, seine Gedanken sind so viel höher als unsere, und das ist einfach, da können wir nicht mithalten, und manchmal macht Gott einfach Sachen, wo wir sagen müssen, keine Ahnung, was passiert hier eigentlich, Und,
voll gut, so auch die eigene Grenze wahrzunehmen, zu sagen, ich bin nicht verantwortlich, ist, wenn wir beim Beispiel Heilung bleiben, dass die Heilung passiert. Ich bin dafür verantwortlich zu sagen, darf ich beten? Und wenn ich darf, dann bete ich.
Ja.
Und was da passiert, ist nicht in meiner Hand. Ne?
Ja.
Sondern was passieren soll, ist, hier soll eine Begegnung stattfinden zwischen der Person und einem Gott, der sie liebt.
Ja.
Aber wie seine Liebe sich am Ende ausdrückt, wir wünschen uns natürlich Heilung als Ausdruck seiner Liebe, aber ob das da am Ende ist, habe ich nicht in der Hand. So,
ja,
ne? Das ist aber schon auch manchmal schwierig auszuhalten. Ne?
Ja, ich muss jetzt dran denken, John Wimber, der Gründer von, oder einer der Mitgründer von Vineyard-Gemeinden in den USA, der erzählte, dass er also auch auf dem Herz hatte, für Heilung zu beten, und dann hat er angefangen, für Heilung zu beten, und es passierte nichts.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wie viel Mal, also das muss sehr, 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 sehr lange gehen.
Über ein Jahr, jeden Sonntag eingeladen, Gebet um Heilung, und Leute sind aus der Gemeinde ausgetreten, weil sie diese Spannung nicht mehr ertragen haben.
Ja.
Ja, finde ich unglaublich, und seine Treue da auch zu sehen.
Ja.
Aber ich verstehe auch die Leute, die gegangen sind. Nee,
na klar, klar. Ja. Aber also, und trotzdem sozusagen ist das Geistesgaben und dass Gott tatsächlich was tut, und auf eine ganz unspektakuläre Art und Weise ist ja so eins der Zeichen, also das, wo man die Vineyard sozusagen kennt, oder wie man die Vineyard-Gemeinden kennt.
Jetzt muss man sagen, um das aufzulösen, für die jetzt schon Wimber nicht kennen, dass dann eines Tages die erste Heilung geschehen ist. Und dann ja auch ein weltweiter Dienst daraus entstanden ist, von dem ich persönlich, du hast das Buch auch gelesen, haben wir gerade festgestellt, zum Beispiel Heilung in der Kraft des Heiligen Geistes oder Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes, empfehle ich persönlich sehr. Ich finde das ein wirklich cooles Standardwerk für Geistesgaben zum Beispiel.
Und ich finde aber auch, also ich war ein halbes Jahr in den USA Teil von der Vineyard-Gemeinde da. Und ich finde diese Unaufgeregtheit fand ich total angenehm.
Ja,
es ist ein, wir beten, aber entweder Gott macht was oder Gott macht nichts. Aber ich werde nicht, also wir fangen jetzt nicht an, um dich herum zu, im Sprachengesang, um dich herum zu tanzen, so ein bisschen, und da muss ich dann an an den Berg Karmel denken, und wo die Priester vom Baal angefangen haben, dann sich da in Ekstase zu tanzen, in der Hoffnung, dass Gott vielleicht was tut. So, und,
wir können nicht zwingen, ne?
Nee, genau, und das finde ich schön.
Ja. Und gleichzeitig merke ich, ne, dass auch die geistliche Kultur der Gemeinde natürlich auch sehr unterschiedlich sind. Und ich weiß noch zum Beispiel, ich durfte ja viele Jahre lang Berlin United, das Jugendnetzwerk von Gemeinschaft für Berlin, mitleiten. Und da waren wir ein super cooles Leitungsteam. Ich weiß nicht, Jonas Neustupni aus Gemeinde aus dem Weg, Joshua Lupemba, Hope Movement und so. Auch starke Pfingstler, die viel mit Geistgaben unterwegs sind und so. Ich fand es super inspirierend. Und wir hatten dann mal jemanden zu Gast aus den USA, Gastsprecher. Und der war nach unser allem Empfinden, egal welcher Background, ob pfingstlerischer Background oder nicht, der war total pushy. Ja?
Oh, ja.
Und da waren wir alle der Meinung, also es hatte so gar nichts damit zu tun, wo komme ich jetzt so geistlich her, wo wir merkten, okay, die Person laden wir nicht nochmal ein, weil wir das wirklich als geistlich sehr pushend und manipulativ empfunden hatten. So, ne? Und da war ich sehr dankbar, dass ich da irgendwie jetzt nicht die einzige kritische Stimme war, weil ich jetzt irgendwie aus einem konservativeren Background komme oder so, sondern dass wir das wirklich miteinander empfunden haben.
Jetzt haben wir ein bisschen schon grundsätzlich Sachen geredet. Mhm. Wir lesen ja jetzt im Bibelprojekt, haben wir 1. Korinther 12, 14, 13, 14.
Ja.
Da haben wir ein paar Geistesgaben, ist ja auch noch nicht alle. Wir haben ja noch andere Listen an anderen Stellen, in anderen paulinischen Briefen.
Ja.
Wovon reden wir denn da so? Mal so, um mal Sachen zu nennen. Also muss jetzt keine.
Kannst du reden, welche Geistesgaben meinst du?
Ja, muss ja jetzt keine vollständige Liste sein, aber zumindest mal grundsätzlich zu sagen. Also Sprachengebet hatten wir jetzt schon, da könnten wir eventuell noch mal ein bisschen drauf eingehen, was wir da eigentlich meinen mit.
Wir haben noch Auslegung von Sprachengebet.
Ja, wichtig.
Wir haben prophetische Rede, für Paulus enorm wichtig.
Ihr würdet alles.
Ja, genau. Streckt euch danach quasi so im Besonderen aus. Wir haben Gabe der Weisheit, was wir, glaube ich, auch in der politischen heutigen Situation, glaube ich, eine Gabe geschenkt bekommen, die enorm an Bedeutung, glaube ich, gewinnt oder es die mehr und mehr bräuchte. Wir haben Geisterunterscheidung. Wir haben in 1. Korinther 12 auch noch die Gabe, Zeichen und Wunder zu tun. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie jemanden kennengelernt, der sagt, die hätte er oder sie.
Stimmt, ja.
Finde ich total spannend. Gabe der Erkenntnis, heilen. Und dann haben wir noch, ich gucke gerade noch mal rein hier.
Zeichen und Wunder, ja.
Geist unterscheiden, hatte ich das schon gesagt?
Nee, ich glaube noch nicht. Auch wichtig.
Genau, das Thema, die Geistgabe Glauben.
Ja.
Das finde ich auch stark. Ne?
Ja.
Ich erlebe da manchmal so Leute, die auch zum Beispiel für finanzielle Versorgung glauben können, wo alle anderen schon sagen, boah, ey, das wird nichts, das Projekt. So, ne? Ja, und ich meine, das Spannende ist, manche Gaben, die stechen oft so ein bisschen heraus, weil es irgendwie einen spektakulären Outcome hat, so, ne? Wie bei Heilung oder Sprachengebet oder auch prophetisches Wort oder so, das ist irgendwie so sichtbar, erlebbar. Und bei Weisheit oder Glaube, die sind manchmal eher so im Verborgenen, aber die dürfen wir eigentlich nicht unterschlagen. Das passiert mir persönlich aber auch manchmal, weil das eben nicht so offensichtlich ist. Und Thema Heilung ist halt oft sehr prominent. Und ich finde theologisch deshalb oft so prominent, weil sich in Heilung so viel von dem zeigt, was Gott grundsätzlich will, nämlich heile.
Ja.
Und hier wird eben was heil, was sichtbar wird für die kranke Person selbst, aber auch für die Umstehenden so, ne?
Ja, ich meine, was wichtig ist bei den Geistesgaben, wir haben ja im Grunde, kann man die so ein bisschen in zwei Kategorien teilen. Wir haben die einen, da wirkt Gott, und wenn Gott nichts macht, wenn die Geistesgabe nicht vorliegt, dann passiert auch genau nichts.
Ja.
Ja? Ja. Also wenn jemand für Heilung betet und Gott wirkt nicht, dann passiert keine Heilung. Fertig.
Ja.
So, und dann haben wir auf der anderen Seite haben wir ja Geistesgaben, die im Grunde genommen natürliche Gaben sein können, bis zu einem gewissen Grade, also Weisheit. Es gibt Leute, die sind einfach natürlich weise. Die haben viel Erfahrung gemacht oder so. Ja.
Reflektierte Erfahrung.
Ja.
Würde ich sagen, denken wir es Weisheit.
Wir haben oder auch Glauben, ne, das kann, also ich meine, ich habe auch Leute schon kennengelernt, wo ich dachte, dass der Glaube grenzt an Naivität und nicht an, also so, und oder wir haben ja auch andere Sachen, wir haben noch andere Listen, wo eine Gastfreundschaft mit draufsteht oder so weiter. Und es gibt Leute, die sind einfach.
Handwerkliche Gabe durch den Heiligen Geist, Bau der Stiftshütte zum Beispiel.
Ja, fantastisch, ja, genau, sehr schön, ja. Und natürlich sind natürlich begabte Menschen. Und das sind, also der, wenn du die Stiftshütte als Beispiel nimmst, der war ja schon ein herausragender Handwerker.
Ja, vermutlich.
Und einfach so. Also, wir werden ja nicht hingegangen sein und gesagt haben, wir nehmen jetzt den, von dem wir den Eindruck haben, dass Gott da auf ihm liegt. Hat er schon mal mit Metall gearbeitet? Nö, weißt du gar nicht, was er da tut.
Vermutlich war es nicht so.
So, und also, wo wir trotzdem aber sowas erleben, dass eine natürliche Gabe irgendwie extrem verstärkt wird oder auf eine extreme Art besonders wirkt.
Ja. Wir hatten das vorhin ja schon im Vorgespräch bei der Gabe der Gastfreundschaft zum Beispiel.
Genau.
Ich meine, ich habe auch Freunde, die kennen Jesus nicht und die sind ultra gastfreundlich.
Ja.
Ne? So, und dann haben wir ja gefragt, okay, was macht es jetzt zu einer Geistesgabe? Also, dass diese Gabe irgendwie in Gott hineingetaucht wird oder so in den Heiligen Geist getunkt wird und geheiligt wird. Und da habe ich schon auch das Empfinden, ich bin bei Leuten und da fühle ich mich irgendwie wohl und bin gern zu Gast. Und dann gibt es Leute, da tauche ich ein und fühle mich so zu Hause.
Ja.
Und denke so, hey, ich würde einfach spontan, ich habe keine Zahnbürste dabei, nichts, egal. Ich weiß, ich könnte jetzt einfach bleiben. Und wenn es eine Woche ist, wäre es auch eine Woche. Und die würden sich freuen und ich würde mich irgendwie gesehen und wertgeschätzt fühlen und irgendwie das Liebe Gottes sich darin ausdrückt. Ich finde, das kann man schon auch empfinden, wenn man das erlebt.
Ja.
Ja, das unterscheidet sich dann schon. Aber es ist eben manchmal nicht ganz so einfach, ne?
Genau.
Zwischen natürlicher und Geistesgabe dann manchmal auch zu klären.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dazu tendiert, sich auf die, in Anführungsstrichen, Geistesgaben zu beziehen, die nicht Übernatürliches brauchen.
So,
Also,
wenn man die Kontrolle behält.
Ja, genau, man behält die Kontrolle.
Ja.
Und es ist auch nicht irgendwie abgefahren und merkwürdig und komisch, ne? Ja. Also so Leute, die umfallen oder Leute, die plötzlich in Lachen ausbrechen oder anfangen zu zittern oder was ist da nicht, merkwürdige Dinge erlebt, ja.
Und dann gibt es natürlich genau das Gegenteil, ne, dass man eben nicht sich darauf zurückzieht, was irgendwie wenig Kontrollverlust, Kontrollabgabe erfordert, sondern dann wird gerade das Übernatürliche so rausgekehrt. Ne? Also wer jetzt in Sprachen spricht, der oder die ist jetzt so ganz holy moly,
oh ja,
und der beste Christ oder so. Also beides birgt so die Gefahr. Ne? Und ich glaube, dass wir gut beraten sind und dass wir dann einüben müssen, glaube ich, da nicht zu ranken. Und so. Wenn es ein Ranking gibt, dann nach Paulus, dann ist quasi Sprachengebet das Mindeste, so, ne? Weil es eben keine Dienstgabe ist, es sei denn, sie wird ausgelegt, sondern eben für dich persönlich.
Genau, also wichtig, ja genau, also Sprachengebet, genau, das ist ja dieses in einer nicht verständliches Gemurmel, ne?
Ja.
Was zur eigenen Auferbauung ist. Und dann gibt es die andere, die Sprachenrede, glaube ich, wird ja noch unterschieden. Und dann das Bedarf der Auslegung. Also wenn man sich nach vorne stellt und in Sprachen redet, dann nur, wenn da jemand daneben steht und sagt, was Gott damit sagen wollte. Ja.
Kann auch hinten in der Gemeinde stehen, die Person muss nicht daneben stehen.
Ja, genau. aber sozusagen, das ist eine Form von Auslegung stattfindet.
Genau, ne? Das ist nicht zum Dienst wird eben für alle, ne? Alle auferbauen wird.
Aber ich finde, das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Aspekt, weil vom Sprachengebet abgesehen sind, was für die Selbsterbauung ist, sind die anderen alle auf meine Mitmenschen gerichtet.
Ja. Das
sind alles Gaben, die dazu da sind, Menschen zu berühren, Menschen zu helfen, Menschen, dass Menschen Gott begegnen können und so weiter. Ne? Dass das Heil, dass ihnen Heil widerfährt.
Mhm.
Ne? Entweder, weil sie tatsächlich physisch geheilt werden oder weil sie Gott begegnen, weil Gott in ihre Situation reinspricht.
Ja.
Und das finde ich, wenn wir jetzt über das Thema grundsätzlich reden und über die Frage reden, wie gehe ich denn damit jetzt um? Ja, man sagen kann, die Geistesgaben sind uns von Gott gegeben als ein zusätzlicher Werkzeugkasten, mit dem Gott in dieser Welt wirken möchte.
Ja.
Und ich finde jetzt bei der Frage, ne, gehe ich nur kopfgelassig und habe die volle Kontrolle oder gehe ich nur mal böse gesagt ins andere Extrem emotional und der totale Kontrollverlust, muss sagen, das Ziel Gottes ist ja trotzdem Kooperation. Gott stellt sich zu uns und möchte mit uns zusammen in dieser Welt leben. Und da braucht es, dass wir wirken, nicht nur leben, sondern er möchte in diese Welt wirken und sein Reich bauen. Und dann braucht es auf der einen Seite, dass ich die Kontrolle nicht die ganze Zeit nur verliere und mich sonst wo in irgendwelchen Sphären befinde, ja, sondern ich bin in dieser Welt und Gott möchte mit mir zusammenarbeiten und da braucht es die Ich-Komponente, aber gleichzeitig braucht es die Gott-Komponente
Und ich würde aber noch, bevor da zum Zweck oder so hingehen, nochmal sagen, also ich bin auch gar nicht gegen Emotionen, ich freue mich ja total
über Emotionen
und das ist Gott gegeben. Ich glaube, die Gefahr, die du da dann ansprichst und vielleicht auch schon erlebt hast, ist, dass dann irgendwie manipulativ werden kann oder
Das ist auf jeden Fall.
Von daher, ich will nicht Rationalität und Emotionalität irgendwie da miteinander ausspielen, sondern es braucht beides und Gott dient uns in beidem, indem er das geschenkt hat und wir spiegeln Gott darin auch wieder, dass wir beides haben. Ich meine, Gott ist zornig, ist Liebe, so das sind ja starke Emotionen, die wir ja auch empfinden können, weil wir eben Gottes Ebenbilder sind. Aber zum Zweck her, ich würde sagen, das sehen wir schon, wie Paulus das eingeordnet hat hier, die Geistesgaben.
Mhm.
Wenn wir mal in die Bibel schauen, die Kapitel 12 Geistesgaben, dann kommt im Kapitel 14 Geistesgaben wieder ausführlich, vor allem Prophetie und Sprachengebet im Gottesdienst. Und dazwischen ist eben ein ganzes Kapitel ausschließlich über die Liebe.
Ja.
So, da gibt es also einen mega Zusammenhang, also das Sandwich um das Kapitel der Liebe, quasi die Brötchendeckel oben und unten, das sind die Geistesgaben.
Ja.
Und dann klar zu kriegen, wow, also Geistesgaben sind ein Kanal der Liebe Gottes. Liebe Gottes entfaltet sich, nicht ausschließlich natürlich, aber ganz stark durch Geistesgaben.
Ja.
Das heißt, wenn ich Menschen liebe, dann kann ich diese Liebe zeigen und zu ihnen transportieren, indem ich Geistesgaben ihnen zuliebe anwende.
Mhm.
Und dann finde ich nochmal spannend zu sagen, da geht es dann gar nicht so sehr um mich. Ne?
Mhm.
Ob ich das jetzt alles verstehe, ob ich mich da aufs Wasser bewege im Vertrauen oder was auch immer, sondern zu sagen, hey, da ist jemand, da sehnt sich Gott danach, der Person zu begegnen.
Mhm.
Und jetzt hat die einen Bedarf, sei es vielleicht was Körperliches, so, ne? Oder die braucht Ermutigung in der Situation oder Trost.
Mhm.
Ja? Und dann zu sagen, boah, eine Möglichkeit, wie Gott dieser Person begegnen kann, in seiner Liebe, ist es durch eine Geistesgabe.
Mhm.
Und dann kann ich von mir wegsehen und sage, wer die Person die Liebe Gottes braucht, ne? Dann habe ich hier eine ganze Farbpalette, die ich nutzen kann. Und oft bewegen wir uns halt nur in den paar Farben und malen damit die Welt bunt, nur in schwarz und gelb, weil ich das vielleicht aus meiner aus meinem christlichen Setting heraus kenne.
Ja.
Aber damit limitieren wir uns natürlich, indem wie wir Gottes Liebe weitergeben können. Ja. Weil da gibt es noch Pink, Blau und Grün, ja, und nochmal 10 andere Farben oder so.
Ich fände es sogar spannend, weil, so wie du das gerade formuliert hast, weil wenn Gott, also weil das, was das, es geht in dem Augenblick um die Beziehung zwischen Gott und der Person, der er begegnen möchte.
Ja.
Und ich werde da zum Werkzeug.
Ja.
So, es geht nicht. Also das passiert aus der Beziehung zwischen Gott und mir, aber es geht gar nicht primär um die Beziehung, die ich zu der Person habe, sondern es geht darum, dass Gott begegnen möchte. Ne? Und dann ist es völlig egal, möchte Gott zeigen, hey, ich sehe dich oder ich sehe deine Not oder ich sehe und völlig egal. Aber dass die Person erleben kann, Gott macht was. Gott, ich bin Gott nicht egal.
Ja, voll. Und ich würde mir ehrlich gesagt, inzwischen bin ich so, dass ich sage, ich würde mir so wünschen, dass Menschen wüssten, dass wenn sie in einer Not sind, sie sich halt an Gemeinden wenden könnten.
Ja.
Aber was wir sehen ist, Leute haben eine Not und wo gehen sie hin? Voll in die Esoterik zum Beispiel.
Ja.
Ja? Lassen sich, das höre ich oft, Gürtelrose. Ja, schwierig irgendwie wegzubekommen, auch durch Medikamente schwierig irgendwie. Ja, dann gehen die irgendwo hin, lassen sich besprechen oder Pendel und bla bla bla. Ne? Und erleben dann ja zum Teil tatsächlich Besserung oder es geht sogar weg, aber dann kommen sie in eine Depression, weil natürlich geistliche Mächte dann im Spiel sind.
Ja.
Und die wissen nicht, dass sie halt zu ihrem Freund gehen könnten, der Christ ist, wenn sie einen Christen kennen, was ja cool wäre, oder eben zunächst besten Gemeinde.
Ja.
Und dann verstricken die sich mehr und mehr und kriegen nicht wirklich Hilfe, weil der Einzige, der wirklich Wiederherstellung schenken kann, ist nun mal Jesus und nicht irgendwie andere Mächte.
So, ja. Ne?
Das heißt, da wir verhindern dadurch, ne, durch unsere Sorge vielleicht oder Unkenntnis oder Angst, die Möglichkeit, dass diese Menschen wirklich Hilfe bekommen. Und dann brauchen wir ja noch gar nicht zu Fremden gehen. Ich brauche ja selber auch Ermutigung Trost oder Unterstützung und freue mich dann total, zu wissen, dass es Geschwister gibt in der Gemeinde oder Freunde, die für mich beten und die dann vielleicht ein Wort der Ermutigung für mich haben oder ein Bibelvers während dem Gebet in den Sinn kommen und mir zusprechen können oder um Heilung. Also wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, für mich beten zu lassen, ich gehe hin.
Ja.
Ja, ich liebe das so, weil ich denke, ich bin bedürftig und ich will mehr von Jesus.
Ich finde es auch so schön, ehrlich gesagt, stelle ich immer wieder fest und das liebe ich total, dass der Leib Christi so facettenreich ist und dass Gott das mit Absicht so macht, dass er sagt, nee, es gibt keinen, der 99% der Geistesgaben hat und der jetzt die geile Sau ist, die alles reißt, ja, sondern, sondern es gibt Leute in der Gemeinde, zu denen gehe ich, wenn ich Ermutigung brauche.
Ja.
Das sind vielleicht nicht die gleichen Leute, zu denen ich gehe, wenn ich merke, ich brauche mal jemanden, der im Glauben mit mir für irgendwas betet. So, oder zu denen ich gehen würde, wenn ich sage, ich habe hier ein körperliches Problem, ich brauche Heilung.
Ja. Ja?
Also gibt es schon gewissen Überlapp an manchen Stellen, aber trotzdem zu sagen, nee, Gott schenkt uns da verschiedene Facetten, verschiedene Aspekte und verschiedene Leute.
Und gleichzeitig, also ich sehe das ganz genau so, dass wir auch, je mehr wir es natürlich in der Gemeinde nutzen, ne, desto mehr finde ich raus, wer trägt denn was. Ne? Und dann kann man sich erst so, wie eben Paulus beschreibt mit dem Beispiel des Körpers, dass wir einander erst ins Spiel bringen können. Ne? Wir hatten beim Gottesdienst, kam jemand zu einem Mann aus dem Christustreff zum Gebet und da ging es irgendwas Körperliches. So, und dann wusste er, hey, ich habe jetzt schon öfter erleben dürfen, dass körperliche Sachen heil wurden. Dann hat er gesagt, hey Tobi, kannst du mit dazukommen und beten? Mhm. Weil er erlebt das nicht so häufig. Ne? Der betet auch um Heilung, aber er erlebt das nicht so häufig. Gleichzeitig geht es mir so, ich empfinde mich als nicht sehr prophetisch. Aber ich weiß von einem Freund Samuel, der ist sehr prophetisch. Und dann hole ich ihn dazu. So, ne?
Ja, genau.
Und das passiert nur oder kann nur passieren, wenn wir eben voneinander wissen und es miteinander üben. Und gleichzeitig würde ich sagen, die Gefahr besteht dann darin, wenn ich weiß, ach guck mal, der hat die Gabe und der die, dann brauche ich ja nicht mehr.
Ja.
Oder dann habe ich sie vielleicht nicht. Ich glaube, so vom paulinischen Verständnis her, du hast vorhin schon den Werkzeugkoffer angesprochen, dass wir, glaube ich, in jeder Situation erstmal um das entsprechende Werkzeug bitten können.
So, ja, ne?
Also
genau.
Hier braucht jemand Rat für eine Situation, beruflich oder so. Dann beten wir jetzt einfach um ein Wort der Erkenntnis zum Beispiel oder um Weisheit.
Ja. Ja?
Auch wenn ich vielleicht nicht explizit von mir weiß, dass ich die Gabe habe. Und jetzt noch ein letzter Punkt. Ich glaube, nur wenn wir so anfangen, grundsätzlich die Werkzeuge zu erbitten, entsprechende Situation, dass wir dann auch erst rausfinden, wo liegt vielleicht auch noch ein Schwerpunkt, also eine Begabung.
Ja, ich bin auch, also ich bin nur deshalb, da habe ich gerade so gezuckt, weil wir sind ja nie als voller Leib Christi unterwegs irgendwo. Also es gibt ja durchaus Situationen, da bin ich alleine.
Ja.
Oder nur mit Leuten, die auch nicht haben, die Gabe, die jetzt gerade voll wichtig ist. Ja. Ne? Ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir abends mal nach einem Seminar irgendwie zusammengesessen, haben wir zu sechs, drei Bierpaare und haben ein bisschen gequatscht über alles Mögliche und halt auch über, wie Gott wirkt. Und dann meinte ich, also klar, ich habe auch kein Problem, dass Gott Emotionen benutzt, um sozusagen zu reden zu Leuten. Und ich habe keine Ahnung mehr, was welchem Kontext und warum ich das erzählt habe. Aber ich bin fertig mit diesem Satz und plötzlich überkommt mich eine unglaubliche Trauer.
Mhm.
Und ich weiß, mein Kopf beobachtet meinen Körper dabei, wie er super traurig wird und denkt, das aber nicht von dir. so.
Witzig, ja.
Und dann meine ich, okay, gut, ja, wir haben gerade drüber geredet. Ich sage das jetzt einfach laut, dass das so ist. So, und das ist ja total spannend, weil das das hat zu einer Situation dann geführt, wo einer aus dem Kreis sagt, ja, das ist, Gott redet durch diese krasse Emotion, die du hast, zu mir in der Situation. Mir ist es danach nie wieder passiert, mir ist es davor auch nie passiert, aber in der einen Situation war das genau das, was notwendig war, damit Gott redet. Ja. Ne?
Und ich würde sagen, das ist ja total logisch. Ne? Also wir sind ja in unserem Denken, dass es irgendwie alles rational zugehen sollte, sind wir oft gar nicht rational, weil Gott hat uns als Körper, Seele und Geist geschaffen.
Mhm.
Und es wäre sehr unlogisch, wenn er uns ausschließlich in der Ratio begegnen könnte.
Ja, das wäre traurig.
So, das heißt, er kann und will uns ganzheitlich begegnen. Das heißt, auch mein Körper ist in der Lage, Gottes Gegenwart wahrzunehmen. Und deshalb, wenn ich für Leute bete, dann fangen manche Leute an, irgendwie mit den Händen zu wackeln. Ne? Das fand ich früher total schräg. Ja. So, ne? Aber das ist doch logisch. Wenn Gott uns auch im Körper gegeben hat, wieso sollte unser Körper Gott nicht wahrnehmen können? Ne?
Ja.
Und ich hatte einmal das Erlebnis auch, ich hatte so ein, es hieß Outreach Festival, haben wir im Kloster Volkenroda, wunderschöner Ort, durchgeführt mit so 70, 80 Jugendlichen hauptsächlich. Und dann ging es auch stark, wie können wir uns einfach Gott zur Verfügung stellen, ne, Menschen in seiner Liebe zu begegnen. Und dann hatten wir so einen evangelistischen Einsatz in Erfurt und kamen dann zurück. Und dann waren wir danach in der Lobpreiszeit und ich hatte ein inneres Bild so vor meinem inneren Auge, wie so eine Vorstellung ist da vor meinem inneren Auge entstanden und sehe einen Thronsaal.
Mhm.
Und ich komme dann irgendwie mit den ganzen Jugendlichen da rein und ich habe das Ding halt geleitet, bin da irgendwie vorne hingelaufen, alle Jugendlichen blieben dann so im Eingangsportal stehen und ich durfte irgendwie weiter reingehen und knie mich dann da vor dem Thron nieder, weil da Jesus war. Es war mir irgendwie klar, das ist er. Und dann merke ich, in mir ist ein großes Gefühl entstanden von, ich wünsche mir, dass er jetzt sagt, gut gemacht,
du treuer Diener, ja.
Treuer Knecht,
ja.
Ich bin stolz auf dich.
Ja.
Das war plötzlich so in meinem Kopf. Und dann war krass, er hat nichts gesagt. Boah, und ich bin emotional, war ich da, weil ich weiß, um mich herum alle irgendwie im Lobpreis da gefeiert und so. Ja, und ich bin innerlich voll zusammengebrochen, wo ich dachte, wie denkt Gott eigentlich über mich?
Ja.
Ist er nicht stolz auf mich?
Ja.
Und dann kam ein 13-Jähriger, weiß ich noch, Finn, wenn du das hörst, kommt zu mir und sagt, Tobi, ich habe gerade ganz stark das Empfinden, dass Gott dir sagen möchte, dass er stolz auf dich ist. Da könnte ich jetzt mal fast heulen, ja?
Ja.
Und dann betet er, weil er das plötzlich emotional gefühlt hat und merkte, warum empfinde ich jetzt einen Vaterstolz? Ich meine, der war 13, so. Und hatte das aber irgendwie so wahrgenommen, wie so ein Vaterstolz und merkte, es geht um Tobi. Und kam dann zu mir und hat es ausgesprochen und dann gebetet für mich.
Schön, ja.
Voll emotional, ja, und Gott hat es mega gebraucht damals.
Und ehrlich gesagt, ja, irgendwie geiler, als wenn er das direkt in diesem Bild passiert wäre, ne? Weil jemand anders mit involviert ist, der lernt auch was darüber.
Genau.
Und
ich glaube auch, das ist das Bild vom Körper. Ne?
Ja.
Natürlich wäre es auch irgendwie wirksam gewesen, ich hätte das in dem Bild empfunden. Ich glaube aber, in dem Bild wurde mein eigenes Gottesbild sichtbar, dass ich mir unsicher war, wie ist Gott eigentlich.
Ja.
Und dann gebraucht Gott eben einen jungen Bruder in dem Fall, mir zu dienen.
Ja.
So, ne?
Schön.
Und da so Bonhoeffer-Wort, ne? Manchmal ist Gott im Bruder stärker als in mir. So, gilt auch für die Schwester so, ne? Weil er das nochmal anders zusagen kann.
Aber deswegen, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist ja auch der Grund, warum wir auch die Geistesgaben, wir brauchen das.
Ja.
Wir brauchen, dass Gott im anderen zu mir wirkt.
Ja, ja,
ne? Total. Und jetzt, du hattest es mit der, dass die Liebe da so bei 1. Korinther so plötzlich so ein bisschen unvermittelt in der Mitte steht.
Ja, ja.
Ne? Aber ich finde, das zeigt auch nochmal so schön, warum. Ja, warum machen wir das eigentlich? Es geht darum, dass die Liebe Gottes offenbar wird für uns, aber auch, dass wir einander lieben. Und das ist also sozusagen dieses, ne?
Und ganz klar, ne, wo er sehr deutlich sagt, ne, wenn wir die Liebe nicht haben, ich meine, du kannst prophetisch reden, du kannst dein Leben hingehen, ja, du kannst dein ganzes Geld weggeben, aber hast du die Liebe nicht, ist alles nichts. Ja. Und ich finde schon auch, in mir auch, ne, wird das technisch, ja, okay, ich bete halt mal.
Ja.
Oder wird das jetzt plötzlich genutzt, um ein riesen Event draus zu machen ausschließlich? Dann geht es um die größte Veranstaltung, aber es geht nicht mehr um die Liebe Gottes für die Menschen. Mhm. Ich glaube, da sind wir sehr sensibel, sowas auch wahrzunehmen. Und dann zu sagen, dann wird es in Gottes Augen wertlos. Weil nicht mehr das bei den Menschen ankommt, worum es geht, nämlich die Liebe Gottes zu ihnen.
Ja.
Und dann fühlen sich Leute auch dann missbraucht, ja? Wenn das nicht die Motivation dahinter ist. Und da sind wir, glaube ich, auch schnell in der Gefahr, weil es natürlich auch cool ist, was passiert. Ne? Ich habe einmal, das ist noch gar nicht so lange her, da bin ich in dem Feld bin ich noch recht neu in dem Game so und ich bin total lernender und neugierig, habe ich zum ersten Mal in so einem Gebetsabend auf einer Freizeit plötzlich so ganz stark das innere Drängen, ich sollte ein Sprachengebet laut sprechen. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht gehabt. Okay. Ja, das ist vielleicht, ich sag mal, das war, glaube ich, das Jahr vor Corona oder so, ja. Mhm. Und es war, sag mal, ein gutes Setting, Freizeit, viele waren vertrauend, wir haben für eine Lebensgemeinschaft, die Herausforderungen hatte, gebetet und plötzlich war dieser Gedanke ganz präsent in meinem Kopf und ich habe mega Herzklopfen bekommen. Ja. Und ich merkte dann so in mir, okay, Gott fordert mich, challenged mich, ne. Und ich dachte mir so, nö, einfach nö. Ja. So, ne? Ja. Weil ich das erst ein einziges Mal erlebt hatte in einem öffentlichen Setting mit Auslegung.
Ja.
So, ne? Ich war da nicht in Übung, ich kannte das nicht. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich bin treu, ich bewinde mich, ich stehe auf und sage, okay, ihr Lieben, ich glaube, ich soll ein Sprachengebet laut sprechen und ich bitte euch, danach einfach um eine Auslegung zu beten. Weil ich wusste nicht, hat jemand die Gabe der Auslegung? Und man soll ja auch selber darum bitten, sagt Paulus, so unter anderem. Und dann fange ich an zu beten und höre fast wieder auf, weil ich so überrascht war, weil es ein ganz anderes Sprachengebet war, als das so mein persönliches ist. Ne? Und dann war Stille. Und ich fand, sehr lange still, sehr unangenehm lange still.
Wahrscheinlich 20 Sekunden oder so.
Vielleicht, genau, in meiner Erinnerung so.
Ja, genau, tick, 17 Minuten.
Tick, tick, tick. Und dann hat Gott so cool den Leib Christi orchestriert, sage ich mal, weil zum Beispiel Roland Werner, unter anderem auch promovierter Sprachwissenschaftler, sagte, Tobi, das war Aramäisch. Und ich spreche nicht viel Aramäisch, aber das, den Anfang habe ich verstanden. Und zwar ist es das Schma Israel, höre Israel, der Herr, dein Gott ist einer. So, und auswendig wusste das jetzt auch nicht ganz und hat es auch auf Aramäisch nicht ganz verstanden. Und dann meldet sich Ruthil, die mit mir den Christusref leitet, und sagte, danke, Herr Roland, dass du quasi jetzt menschlich den Anfang übersetzt hast. Weil ich habe einen kompletten Text in meinen Gedanken und dachte, Alter, du bildest dir einfach nur was ein, ich sag hier gar nichts.
Ja.
Und jetzt weiß ich aber, weil das Gleiche ist, wie du angefangen hast, dass es die Auslegung ist. Und dann hat sie komplett frei das Schma Israel zitiert, was sie nie auswendig gelernt hatte. Und jetzt war das erstmal nur spektakulär, ja, also, oh, cool, und ich dachte, oh, cool, wie Aramäisch, ich habe das nie gelernt, ne? Habe auch nie wieder Aramäisch gebetet übrigens. Und das war jetzt erstmal toll und Leute waren ermutigt, oh, wie Gott tut irgendwie solche Sachen. Aber jetzt ist die Frage, worin ist da jetzt die Liebe gewesen?
Ja.
Also was ist jetzt, worin hat sich jetzt Gott in seiner Liebe jemandem gezeigt? Das war mir unklar. Ja. Also was ist die Frucht? Und dachte auch, Jesus, also das hat mich echt herausgefordert, aber wenn ich jetzt nicht sehe, worin darin der Zweck war, dann lasse ich das zukünftig.
Genau.
So, das war so Inneres, Und dann kam danach eben der Leiter der Lebensgemeinschaft zu mir, für die wir eigentlich gebetet hatten, mit Tränen in den Augen und sagte, Tobi, als du angefangen hattest, in Sprachen zu beten, oder dieses Aramäisch zu beten, ich hätte dir stundenlang zuhören können, es war wie Balsam auf meine Seele. Und als dann die Übersetzung kam, war das so eine Ermutigung für uns als Gemeinschaft.
Schön.
Und dann merkte ich, es ging nicht um das Spektakuläre, auch wenn es ermutigend ist, was auch cool ist, sondern hier kam eine Frucht an. Hier hat sich irgendwie Gottes Liebe für diese Gruppe gezeigt. Und das fand ich dann wunderschön, wo ich dann dachte, okay, Jesus, ich bin ready, es challenged mich bis heute, aber wenn du willst, ich mach das.
So. Ja, was ich aber schön finde, ist sozusagen, Die Ermutigung kommt an und gleichzeitig nutzt Gott es auf so eine sanfte Art als Lehrmoment für alle Beteiligten. Und das finde ich schön. Und ich finde, ein Punkt, der mich jetzt auch gedanklich noch die ganze Zeit beschäftigt, ist, wir reden über Geistesgaben und so weiter und wie kriegen wir das in die Gemeinden?
Ja,
was können wir tun? Was können wir als Einzelne tun? was können wir als Gemeinden tun, um da Gott mehr Raum zu geben, ohne dass es abdriftet?
Ja. Ich finde natürlich, Lesen privat ist immer super, ne? Und gleichzeitig, ich kann mir echt viel abgucken auch von anderen Gemeinden. Und ich hatte erst gestern einen Call mit einem anderen Gemeindeleiter, wo die gleiche Frage war. Mhm. Wir merken, wir haben ein Leck an Lehre. Mhm. Und dann gucke ich auf Gemeinden wie vielleicht die Kreative mit Christoph Domes, die einfach, sag mal, ein Schulungssystem haben, ja, wo klar ist, oder ein Freund von mir, Johnny Nimmo in Marburg, die haben einfach regelmäßig entsprechende Schulungen in dem Bereich, mhm, wo sie sicher gehen, Leute können, wenn sie wollen, an diesem Thema nicht vorbei und wachsen darin. Und dann, mhm, kriegst du natürlich auch eine Selbstsicherheit im Umgang damit, weil du weißt, ah, die Leute sind darin auch geschult. Dann, mhm, dann bin ich als Leitung auch entspannter, Dinge zuzulassen, mhm, oder zu ermutigen, auch irgendwie was zu teilen, was sie glauben, was von Gott ist. Und mir hilft es immer total. Ich sage, wir machen drei Kriterien. Wir haben zum Beispiel bei uns im Gottesdienst, weiß nicht genau, wie es bei euch ist, während der Lobpreiszeit ist bei uns dann eine Stille, die von der Lobpreisleitung eingeführt wird. Zu sagen, hey, jetzt lass uns einen Moment still sein vor Gott, und mhm, jeder ist eingeladen zu fragen, Jesus, was möchtest du sagen? Mhm. Mir oder der Gemeinde? Mhm. Und wir sind ein kleineres Setting als Christus 30 oder Kiezgemeinde, so 50 Leute im Gottesdienst. Und dann ist es einfach still. Kein Keyboard-Bett im Hintergrund, ist einfach still. Und das ist ja an sich nichts Spektakuläres. Nee, ja? Keine Gefahr der Manipulation.
Kann das schon durchaus sein, ja.
So still. Und dann sagt die Lobpreisleitung irgendwann so, jetzt seid ihr eingeladen, laut zu beten, ja, Dank oder Bitte, oder das zu teilen, von dem ihr denkt, dass Gott euch das für andere aufs Herz gelegt hat. Und wir suchen Formulierungen, die Freiheit atmen. Also sagen, es könnte sein, heute ist jemand da, der mehr zum rechten Knie hat. Oder ich habe einen Eindruck, das, ne, oder ein Bild und so. Also Formulierungen, die auch den Leuten erlauben, Dinge abzulehnen. Sondern nee, glaube ich nicht, dass Gott mir das sagt. Muss man können, wenn Gott Freiheit schenkt. Und das finde ich für uns eine gute Form. Und je mehr ich weiß, dass Leute geschult sind, desto mehr trauen sich Leute, ja, und sie machen es in einer Form, auf die wir uns geeinigt haben, die wir für uns gut finden. Und ich bin dann nicht so ultra nervös, wo ich denke, oje, jetzt passiert hier irgendwie keine Ahnung was, und ich muss korrigieren anfangen oder so. Das ist eine gute Form, die wir für uns gefunden haben. Natürlich Freizeiten macht ihr bestimmt auch. Ja. Ist ein cooles Übungsfeld auch, wo man noch mal ein bisschen mehr erklären kann oder einen sichereren Rahmen hat. Und ich finde schon, dass wir uns ermutigen können, auszuprobieren, auch mit einer Fehlerkultur in dem Bereich. Und ich habe eben gesagt, drei Kriterien. Ich sage, wenn du das Empfinden hast, Gott sagt dir was für andere, dann check das. Erstens, ist es entsprechend des Wortes Gottes? Oder widerspricht es der Bibel?
Super, wichtig.
Zweitens, ermutigt es. Mhm. Drittens, führt es zu Jesus. Mhm. So, wenn die drei Sachen gegeben sind, dann könnte es auch sein, du hast dich verhört. Es ist nicht durch den Heiligen Geist. Aber die drei Sachen stimmen dennoch, dann hast du auch nichts falsch gemacht, weil du hast entsprechend das Wort des Gottes gesprochen, du führst zu Jesus hin und du ermutigst, ist doch prima.
Ja.
Ja. So, und dann sind wir erstmal safe und dann lass uns doch miteinander üben im Hauskreis oder in den Jugendgruppen oder wo auch immer. Ne?
Ja.
Wie macht ihr das?
Wir machen das nicht über die Stille und wir öffnen es auch in der Regel nicht einfach für die gesamte Gemeinde. Ja.
Also zur Gottesdienstleitung geht man dann?
Wir haben dann sozusagen, es gibt Gottesdienstleitung und in der Regel sitzen vom Leitungskreis mehrere Leute vorne, die dann angesprochen werden können, und dann wird geguckt, okay, gehört es in das Setting, ist es, also weil dann auch zum Beispiel, es ja durchaus möglich ist, und es hatten wir auch schon Eindrücke, die Gottesdienstablauf verändern sind. Mhm. Ne, und das Gefühl hat, okay, lass uns das und das und das machen. Und das ist so, und da ist es schon dann wichtig, weil wir sind ein bisschen mehr Leute und da ist es Gefahr, das zu öffnen, ist. Wir hatten jetzt leider auch in den letzten Jahren immer mal wieder Fälle gehabt von Leuten, die reingekommen sind und Sachen verbreitet haben, die deine drei Kriterien nicht erfüllen.
Ja.
Und das aber als so spricht Gott und auch ohne dieses, wie hattest du es formuliert, dass man das ablehnen kann?
Ja, die Freiheit einfach. Ja, wo der Geist Gottes ist, da herrscht Freiheit.
Ne, das ist so und das hast du jetzt so zu hören und darauf hast du zu reagieren und so weiter. Das muss man sagen, sind wir ein bisschen sensibel geworden, was das angeht.
Total. Aber cool, dass ihr dann quasi nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet, weißt du, zweimal negativ erlebt und dann lehnen wir das ganz ab, sondern eure Form gefunden hat, weil ihr sagt, hey, wir glauben, das ist wichtig und richtig und von Gott gegeben.
Ja.
Also lass uns unsere Form finden. Und dann habt ihr die Gottesdienstleitung dafür als Filter, sag ich mal.
Also ich denke, an manchen Punkten könnten wir freier sein. Und ich glaube auch, ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt, glaube ich, was das Ausbilden, also das Lehren darüber im kleineren Kreis angeht. Es ist ja schon sinnvoll zu sagen, hey, lass uns das in einem geschützten Setting machen, wo Fehler okay sind und wo die passieren dürfen. Und dann ist das Und so weiter. Und das
ist übrigens total biblisch.
Ja.
Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, mach mal. Okay.
Also, weil Paulus zum Beispiel bei den Korinthern, ne, da lesen wir ja, die brauchen ja scheinbar Korrektur. Ne? Ja. Den hat irgendwie erreicht, hey, die hatten ein Problem erst mit dem Abendmahl, die Reichen haben da irgendwie schon gegessen, bevor die Armen kamen, da hat er ganz schön ermahnt. Ja? Mhm. Und jetzt bei den Geistesgaben kriegt er wieder mit, das funktioniert nicht ganz so, wie das vielleicht von Gott her gedacht war. Die einen sagen, hier Sprachengebet und das ist alles und so und das sind die wichtigsten im Gottesdienst und nein, die prophetisch reden und so. Und dann spricht er da jetzt hinein und er sagt ja nicht, macht das nicht mehr oder so.
Ja.
Oder ihr dürft das nur so und so machen und wehe, das passiert anders.
Ja.
Sondern er geht davon aus, dass es nicht immer so passiert. Er sagt zum Beispiel, wenn einer in Sprachen spricht und es gibt keine Auslegung, dann soll er sich wieder hinsetzen und schweigen.
Ja.
Das heißt, er geht davon aus, dass das passiert.
Das kommt vor, ja, genau. Ja.
Das finde ich total spannend. Ja. Das heißt, es ist nicht alles unter Kontrolle. Ja.
Ja.
Und wir eher damit zu lernen, wie gehen wir damit um, wenn es eben nicht haarscharf so passiert, wie wir glauben, dass es korrekt ist.
Hm.
Ja? Wie gehen wir dann damit um? Und da Paulus zum Beispiel zu nehmen, er ermutigt, hey, lasst uns so viel in Sprachen sprechen wie ich. Ich bin der, der am meisten spricht. Ich bin nämlich alle so viel. Ne? Aber am meisten streckt euch nach Prophetie aus.
Ja.
Und wir nehmen Paulus immer voll ernst, aber da dann vielleicht nicht so sehr. Ne? Und er sagt nicht, er setzt jetzt einen Filter ein zum Beispiel.
Ja.
Das ist nicht die Regel. Die darf man sich selber geben, wie ihr im Gottesdienst.
Ja, genau.
Wenn das eine gute Form ist. Aber das ist keine Pflicht. So, ne? Sondern er geht davon aus, die Gemeinde, jeder bringt was auf den Buffettisch und dann guckt man zusammen, aber dann, wenn es so passiert, macht so, wenn es anders passiert, macht so.
Ja. Ja, wobei ich natürlich auch sagen muss, so ein Filter ist ja nicht, wir prüfen nicht und sagen, das ist ein Wort Gottes, das ist kein Wort Gottes. Ja?
Wobei das natürlich auch stattfinden darf. Ne?
Das darf auch prüft stattfinden, alles, das muss auch stattfinden. Ja, ne? Prüft alles, aber das Gute behaltet. Ja. Ja? Aber das, da geht es halt mehr darum, sozusagen, was ist jetzt für die Gemeinde? Weil es ja durchaus Leute gibt, die sagen, ja, ich habe einen Eindruck und dann musst du ihnen vorsichtig sagen, das alles gut, aber es klingt ehrlich gesagt so, als würde Gott versuchen, mit dir zu reden und nicht, nicht mit der Gemeinde. Oder das ist toll, da frag mal bitte Gott, für wen das konkret ist, denn es klingt nicht so, als würde es für die Gemeinde gehören.
Finde ich total richtig. Und gleichzeitig sehe ich wieder bei Paulus, wenn er zum Beispiel über Prophetie lehrt, das scheint vom Gottesdienstablauf ja sehr anders gewesen zu sein als bei uns.
Oh ja.
Weil er zum Beispiel sagt, also ne, wenn einer prophetisch redet, auch der Geist ist dem Propheten untertan, ne, die müssen nicht in Ekstase schreien oder irgendwas und sind nicht stoppbar, sondern die haben das unter Kontrolle. Ne?
Ja.
So, dann soll einer sprechen, bis es zu Ende ist, dann der Nächste, das soll in der Ordnung passieren. Und dann, sagt er, soll die Gottesdienstgemeinschaft darüber reden und prüfen.
Ja.
Das finde ich total spannend. Ja. Wie groß war deren Setting, dass das funktioniert hat?
Ja.
Aber auch was für ein Zutrauen in die Gottesdienstversammlung.
Ja.
Zu sagen, ihr prüft es, ihr quatscht es drüber. Hey, ist das für uns relevant? Empfinden wir das Gottes Reden dadurch? Oder so. Wie hat das praktisch ausgesehen? Wäre ich total gerne dabei gewesen und sehe, dass Paulus da um einiges mutiger ist als wir zum Beispiel. So.
Ja, wobei ich ehrlich gesagt, ich denke, für so kleinere Settings zu sagen, also für Jugend oder für Hauskreise oder für andere kleinere Gruppen, da würde ich genau das ermutigen und sagen, ja, bitte diskutiert danach darüber.
Ja.
Und ich weiß, ich habe mich als Teenie saß ich mal und da wurde, war dann jemand, der hatte den Mut und hat gesagt, so, jetzt sagen wir mal, hat jemand einen Eindruck? Und dann wurde der Eindruck gesagt und dann wurde, also ein Bild und dann hat er gleich eine Interpretation mitgegeben und dann hat er mit uns zerlegt das Bild und hat genau diese Prüfung gemacht, die drei Punkte, gesagt, ist das biblisch, was wir hier haben?
Cool, hat er mit euch quasi live gemacht?
Ja, durchgemacht.
Cool.
Und das Spannende war, für mich, die Interpretation, die gebracht worden war, war total logisch und war, ja, okay, ja, tausendmal gehört. Und dann hat er das aber durchexerziert, also geprüft, ob es biblisch ist, ob es auferbauend ist und ob es zu Jesus führt.
Mhm.
So, mit dem Ergebnis, nee.
Interessant.
Und dann aber zu sagen, aber ich nehme das Bild glaube ich.
Mhm.
Ich glaube deine Interpretation nicht. Die hast du hinten dran gehängt, da kam dein Kopf ins Spiel. Und was heißt dieses Bild? Und ist dann genau an diesem Biblischen weitergegangen und hat gesagt, was heißt dieses Bild?
Ja, spannend.
Und das Ergebnis war viel besser als die Bauchinterpretation. Und das war
cool.
Und das hat mich auch total ermutigt zu sagen, wo bis wohin hat Gott geredet und ab wann ist der Mensch draufgeschaltet worden, sozusagen.
Ja, ja. Und das ist ja auch eine Herausforderung, weil manchmal ist immer, wer auch jetzt das Wort Bild in dem Zusammenhang noch nie gehört hatte, als jemand zu mir kam, Tobi, darf ich mal für dich beten? Ich sage, ja, okay, dann sagt sie, ich habe ein Bild für dich. Da dachte ich wirklich, die hat jetzt in der Handtasche ein Bild für mich, ne? Ein gemaltes gerammt. Oder was. Genau, einfach zu sagen, ne, wenn man die Augen schließt und sich zum Beispiel an den letzten Urlaub erinnert oder so, ne, dann könnte ich dir jetzt beschreiben, wir waren da in Binz auf Rügen oder so und könnte dir beschreiben, wie der Strandkorb aussah. Mhm. So, ne? Und genau so eine innere Vorstellung, wie eine innere Erinnerung, die ich beschreiben kann, so kann ein Bild auch durch den Heiligen Geist sein, ohne dass ich es aber erlebt habe. Ne? Und ja, dann kann ich es beschreiben. Und manchmal ist es so, du hast eben dieses Bild, aber keine Interpretation dazu.
Ja.
Ja? Und dann eben nicht der Gefahr nachgehen, zu sagen, jetzt versuche ich da was rauszubasteln,
ja,
sondern jetzt vielleicht erstmal nur das Bild auszusprechen und sagen, bitte betet ihr jetzt für eine Interpretation. Ne? Oder vielleicht ist schon eine Person, die das allein anspricht und Gott zu ihr spricht. Oder eben, ich mache schon auch Mut zu sagen, wenn du noch nicht weißt, was es bedeutet, frag Jesus nochmal. Jesus, ja, was könnte das bedeuten? So,
ja.
Ne? Aber ich also, muss die Bedeutung nicht.
Genau, ich finde es aber auch besonders spannend, dann, wenn du für Leute betest und in dem Setting sozusagen Gott ein Bild gibst.
So im 1:1 meinst du?
Ja, genau, im 1:1-Gebet, dann zu sagen, das Bild ist nicht für mich, ich muss es nicht verstehen.
Ja.
So, ich kann das einfach so, wie es ist, weitergeben und dann.
Kannst du auch fragen.
Ja, sag genau, dir das ich habe folgendes Bild. Ja. Hast du noch irgendwas Wichtiges, was du zum Schluss gerne loswerden möchtest? Oder?
Ich würde uns, mir inklusive, einfach Mut machen, noch mehr Paulus ernst zu nehmen in all dem.
Ja.
Ja, und auch, will ich zu sagen, also mein Glaube braucht Ermutigung. Ich bin kein Glaubensheld. So, mein Glaube braucht Ermutigung und Aufbauung und deshalb zu sagen, okay, es gibt eine Gabe, die Gott scheinbar schenkt, genau zu diesem Zweck. Dann will ich die. Ja? Mhm. Das ist sehr eigensüchtig, selbstsüchtig. Und dann aber auch zu sagen, hey, ich wünsche uns als Leib Christi in dieser Stadt, ne, dass wir dafür bekannt werden, dass Gott erlebbar wird, dass er wirksam unter uns ist, dass er auch kraftvoll wirksam ist. Ne? Mhm. Wir haben so die Macht Gottes manchmal irgendwie vergessen. Aber diese Stadt braucht die Kraftwirkungen Gottes.
Ja.
Und ich sehe mich danach, dass wir irgendwann, was wir im Magazin lesen, Berichte aus Deutschland, von vermehrten Wunder, wo Leute Gabe, Wunder zu tun. Und vor allem, ich sage es nochmal ein letztes, worüber wir noch gar nicht gesprochen hatten, zum Beispiel Geisterunterscheidungen auch Geister auszutreiben.
Oh ja. Mhm.
Das ist ja auch ein Thema, was zumindest in meinem Setting sehr, 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 sehr wenig vorkommt.
Ja, ja.
Und ich merke aber, Jesus spült uns Leute in die Gemeinde, die sitzen dann und kommen, keine Christen, ne? Hipster, junge Frau aus Neukölln, hatte das Empfinden, sie sollte einen Gottesdienst suchen. Einfach so ein inneres Drängen.
Passiert.
Findet uns. Ja? Ja. So, und dann sitzen wir da und sie sagt, Tobi, ich weiß nicht, was los ist, aber ich sitze im Gottesdienst, ich weiß, eine Stimme sagt mir, du bist hier richtig, komm so oft du kannst. Und gleichzeitig drängt es mich raus. Ich halte es kaum aus.
Ja.
Was könnte das sein?
Ja.
So, bin ich natürlich sensibel, denke, das ist vermutlich eine geistliche Macht.
So,
jetzt, wie kann ich damit umgehen? Ne?
Genau.
So, und ich merke, dieser Dienst, genauso wie alle anderen Gaben, sind eine Hilfe, dass Menschen Freiheit erleben, die Kraft Gottes erleben und das ist so wertvoll.
Mm.
Lass uns dem keinen Riegel vorschieben, nur weil wir damit noch nicht so vertraut sind. So.
Ja.
Lass uns da aufs Wasser wagen irgendwie.
Ja, sehr schön.
Was würdest du sagen?
Nee, finde ich gut. Ich werde jetzt noch ergänzt, Paulus, ne? Aber alles geschehe in Ordnung. Aber, aber genau das zu sagen, ich glaube, wir können nicht genug von Gott und Gottes Wirken haben. Und das ist, ganz ehrlich, wir sind mit dem Schöpfer des Universums unterwegs. Dass das manchmal auf eine Art funktioniert, dass wir da nicht mehr hinterherkommen, ist nicht verwunderlich. Ja. Und dann zu sagen, also, und trotzdem. Ja, du hast jetzt mehrmals das auf dem Wasser laufen. Ich finde das so eine coole Geschichte, weil ich denke, wie abgefahren ist es, dass Petrus einfach sagt, ja komm, dann ruf mich doch aufs Wasser, da laufe ich da halt auch mit drauf rum.
Ja.
Also, geil.
Ja. Und ich habe zum Beispiel zwei Bilder, die vielleicht gut hängen bleiben. Zumindest sind sie bei mir hängen geblieben und super hilfreich. Das eine ist so, hey, wir sagen oft, hey, findest du Leben gut?
Mhm.
Leben? Ja, nee, Leben finde ich super. Aber mit dem Atmen und Sauerstoff habe ich noch so meine Schwierigkeiten.
Ja.
Das ist so wie, nee, Jesus nachfolgen finde ich super, aber mit dem Heiligen Geist habe ich noch meine Schwierigkeiten.
Ja,
das ist wie so, leben wollen, aber mit dem Atmen und Sauerstoff ist so ein bisschen schwierig. Und dann ein Bild von John Wimber, dann rundet das vielleicht ab, weil wir den am Anfang hatten.
Ja.
Da hat er ein Bild benutzt, das mir sehr im Herzen ist. Und zwar sagt er, stell dir mal vor, du bist auf einem 5-Meter-Brett. Gott ist unten, du bist oben. Und Gott ruft hoch, hey Tobi, spring runter. Und denkst, hey, kein Problem, du gehst nach vorne, guckst runter und merkst so, oh, da ist gar kein Wasser drin.
Ja.
Dann rufst du runter, Gott, ich spring runter, aber mach erst mal Wasser rein. Ruft Gott hoch, nee, spring erst, mach ich Wasser rein. Und das ist für mich ein Ding bei Geistesgaben.
Ja.
Ich muss erst springen. Ich muss erstmal um Heilung beten oder um ein prophetisches Wort bitten. Und dann kommt Gott mit rein und füllt.
Wobei ja, man muss ja auch sagen, in den allermeisten Fällen ist die Situation nicht, dass wenn Gott nicht einschreitet, dass wir dann 8 Meter tiefer auf Fliesen klatschen, sondern es ist vielleicht ein bisschen Stolz, was wir opfern.
Ja.
Ja, also zu beten.
Unsicherheit natürlich schon.
Ja, aber für einen Kranken zu beten und passiert nichts.
Ja.
Ja.
Aber muss er aushalten und auch eine Sensibilität.
Ja, aber im Grunde breche ich mir einen Zacken aus der Krone. Aber es ist nicht lebensbedrohlich. Nee, ja? Ja. Und deswegen ist ja dieses, finde ich, es zu sagen, ja, auf jeden Fall. Wir können aber in kleinen Schritten anfangen. Wir können in einem geschützten Rahmen anfangen. Und wir dürfen mit Stützrädern anfangen zu fahren, und bevor wir aufs Rennrad steigen.
Genau.
Sehr schön. Dann vielen Dank, dass du da warst.
Es war mir eine große Freude.